Herzlich willkommen zu Defner Chapitz Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner und der andere Mann von Welt.
Ist Chapitz. Ich bin Chapitz, Holger Chapitz und Defner, es ist unsere zweite Folge.
Unglaublich.
Da kann man fast schon von Tradition sprechen, diesen
Wir feiern.
Jubiläum. Ja. Ja. Aber wir bleiben Bulle und Bär, ich
das
der Pessimist so. Und du, Defner, der unverbesserliche Optimist. Und man muss ja sagen, es gab sogar Feedback auf unsere erste Folge. Ich habe bei meinen Twitter-Followern relativ viel Feedback bekommen und es gab sogar Themenvorschläge. Wir sollten mal über Amazon und Apple sprechen und
Hast du prompt eine Welt am Sonntag-Geschichte rausgemacht.
Ja, genau.
Du brauchst jetzt keine Themen mehr überlegen, du fragst einfach nur noch deine Twitter-Freunde und die Podcast-Follower.
Weil beide Tech-Giganten sind nämlich dabei, nach der Billionen zu greifen. Also die werden das erste Unternehmen, eins von beiden sein, was eine Billion Dollar an der Börse schwer ist. Und man sieht daran, an so klugen Vorschlägen, dass wir kluge Hörer haben. Was war denn dein Feedback?
Also super optimistisches Feedback auch bei mir, bei Facebook zum Beispiel. So im zugegebenermaßen privaten Freundes- und Bekanntenkreis. Und da haben die Leute geschrieben, das sei sehr unterhaltsam. Oh. Was man ja erstmal sicherlich
von Sie mich
Wirtschaft...
Mit.
Natürlich, ja. Und was man natürlich von Wirtschaft und Börse nicht ja unbedingt immer erwartet. Ne? Deswegen waren sie wahrscheinlich so überrascht. Und sie meinten auch, dass wir diese Wirtschaftsthemen doch so allgemein verständlich erklären würden, dass eben auch nicht Wirtschaftsinteressierte und Wirtschaftsleien das also mitbekommen könnten und gut folgen könnten. Und ja, ich würde sagen, das sollte uns sozusagen Aufmunterung sein, auf diesem Weg weiterzugehen. Übrigens, ein Kollege hat geschrieben, ein ehemaliger Kollege, der Podcast ist klasse. Er fragt aber dieser Kollege, ob das Tier hinter Holger ein Schwein ist. An der Darstellung des Bären, da gäbe es noch Luft nach oben. Also auch ein Pessimist wie du, Chapitz, kann mal Schwein haben, was?
Ja. Und bei iTunes scheinen wir auch eher als Schwein durchzugehen. Wir haben nur 4,5 von 5 Sternen da bekommen. Einer hat uns nur einen Stern gegeben.
Oh.
Und das ist wirklich misslich. Aber spannender fand ich ja, wo wir einsortiert worden sind. Und da muss ich sagen, bin ich besonders stolz. Bei diesen Reichmacher-Podcasts, so werden sie reich oder so mache ich mein eigenes Ding. Da findet man uns jetzt.
Das ist eindeutig eine Ordnung für den Bullen, ja?
Nein. Es ist ja unser Streit. Der Streit soll sie ja nicht nur klüger machen, sondern auch noch reicher machen.
Unser Streit macht sie reich, auch dazu hast du in der Welt am Sonntag geschrieben.
Wunderbar.
Ja, und da gab es auch eine kleine Spitze gegen mich, ja, aber na gut, ich ertrage es geduldig.
Okay, also unser Streit macht sie klug und reich. So, aber wir starten mit der ersten Rubrik.
Vielleicht sagen wir ganz kurz, was wir vorhaben. Wieder zwei Themen, die wir ausdiskutieren werden und unsere Rubrik Bulle und Bär der Woche. Jeder darf zwei verteilen, damit der Hörer jetzt mal, der neu dabei ist, vielleicht in der zweiten Folge auch weiß, was auf ihn zukommt. Und ja,
ich bin ein Gentleman und gebe dir den Vortritt mit dem Bullen der Woche.
Ich fange natürlich mit dem Bullen an, als alter Optimist und als Bulle hier in dieser Podcast-Show. Wir haben jetzt gerade eine Woche hinter uns, in der Vater und Muttertag ganz eng zusammen waren. Und deswegen geht mein Bulle der Woche an meine Eltern, darf auch mal sein, und an alle Eltern, die in die Bildung ihrer Kinder investieren. Ich komme ja, das habe ich ja schon mal erwähnt, aus Mittelfranken, dort von einem Bauernhof in einem sehr kleinen Dorf. Und ich war der Erstgeborene bei uns in der Familie. Und natürlich hatten meine Eltern sich gewünscht, dass ich diesen Hof einmal übernehme, dass ich das elterliche Erbe, wie es Vorfahren getan haben, antrete. Aber als dann der Lehrer in der Grundschule sagte, der Bub hätte das Zeug zum Gymnasium und ich auch Lust darauf hatte, muss ich sagen, machten mir meine Eltern dann eben keinen Strich durch die Rechnung, sondern sie ließen mich ziehen und unterstützten mich, wo sie konnten. Und so war ich dann der Erste in unserem Dorf, der jemals Abitur gemacht hat. Und so sitze ich heute hier. Und dafür kann ich immer wieder nur Danke sagen. Und wie gesagt, ich finde es einfach toll, wenn Eltern grundsätzlich ihre Kinder unterstützen, in die Bildung ihrer Kinder investieren und selbst die Börsenlegende André Costolani, der ja immer gefragt wurde, wie soll man sein Geld am besten anlegen und investieren, der sagte, es gibt keine ertragreichere Investition als die Investitionen in die Ausbildung der eigenen Kinder. Oh. Und Chapitz, damit geht auch ein Bulle der Woche an dich, denn du hast ja auch zwei Jungs, die du sicherlich auch ordentlich in Sachen Bildung erziehen wirst.
Ja, jeden Monat dürfen wir das Schulgeld bezahlen. Ja, also die beste Investition ist Humankapital. Das kann dir auch keiner nehmen und das ist wunderbar. Da hast du recht. Und insofern sollten das andere uns nachtun. Und einen besseren Bullen kann man gar nicht haben als du, Dietmar. Prima.
So, prima. So, du wärst dran mit dem Bär der Woche.
Ach stimmt, ich mache den Bär der Woche.
Du fängst
und
mit dem Bär an.
Mein Bär der Woche ist die Vergesslichkeit der Investoren, das kurze Gedächtnis. Und es geht um Argentinien dabei. Und zwar vor weniger als einem Jahr hat Argentinien eine 100-jährige Anleihe rausgegeben. Und noch nicht mal ein Jahr später muss Argentinien jetzt wieder zum IWF gehen und muss sich so eine Art Standby-Kredit holen, um sich so eine Art Rückhalt gegen die Unwilden.
Unglaublich.
Ja, es ist unglaublich. Ja. Selbst du schüttelst den Kopf. Ja,
als alter Optimist.
Es sind die Investoren und man muss ja wissen, Argentinien war einer der Massenpleitiers. Ist ja in der Geschichte so häufig, ist fast kein Land pleite gegangen. Und dann haben die Investoren einfach gedacht, na gut, da gibt's eine gute Verzinsung. Dann kaufe ich diese 100-jährige Anleihe. Und man muss ja sagen, kein Mensch würde dir eine 100-jährige Anleihe, mir auch nicht. Und der Unterschied zu einem Staat ist sogar, wir müssen, wenn wir eine Anleihe haben, müssen wir sogar ein Pfand hinterlegen, nämlich unsere Immobilie, deine oder bei mir auch meine. Und ein Staat, und das muss man wissen, hat keinen Pfand dahinter, sondern einfach nur das Versprechen, dass es zurückgezahlt wird. Und wenn ein Staat sagt, nee, mache ich nicht mehr, dann hat der Gläubiger keine Chance, irgendwas zu kriegen. Bei Argentinien war es ja dann sogar so, dass die Gläubiger versucht haben, das Regierungsflugzeug zu konfiszieren, als es dann im Ausland war. Und dann musste der arme argentinische Präsident immer Linie fliegen. Aber man sieht einfach, wie absurd es ist, eine 100-jährige Anleihe. Und jetzt ist es schiefgegangen. Deswegen mein Bär für die Investoren, die beim Kauf von Argentinien-Anleihen wieder mal vergessen haben, dass es auch schief gehen kann.
Das ist krass. Also eine 100-jährige Anleihe ist einfach, das kann man sich einfach gar nicht vorstellen, jemandem 100 Jahre Geld zu leihen. Ja. Für eine relativ schwache Verzinsung trotzdem noch. Ne? In Sachen Staatsschulden wäre auch mein Bär der Woche ganz vorne mit dabei. Der geht nämlich an den türkischen Präsidenten Erdogan für seine verfehlte Wirtschafts- und Finanzpolitik, denn das Ergebnis ist eine regelrechte Kapitalflucht aus dem Land. Die türkische Lira ist zum Dollar auf ein Rekordtief gefallen. Auch andere Zahlen deuten massiv auf Krise hin. Die Inflation bei 13%, die Zinsen bei 15,5%, die Arbeitslosenquote bei 12% und die Auslandsverschuldung eben auf Rekordhoch. Und ja, wir wissen ja auch, wie entscheidend die wirtschaftliche Situation für eine Wahl sein kann. Das haben wir von Bill Clinton gelernt. It's the economy stupid, ja, hat er mal gesagt, diesen Spruch geprägt. Am 24. Juni wird in der Türkei gewählt und vielleicht ist Erdogan da gar nicht mehr so sicher im Sattel, wie es immer scheint. Und ja, in diesem Zusammenhang, ich weiß gar nicht, was man dann noch an die Herren Özil und Gündoğan verleihen sollte, dann mindestens eine Zitrone der Woche, wenn nicht Schlimmeres.
Ja, da hast du völlig recht. Und ich meine, muss sehen, der Erdogan hat sich ja hingestellt und hat erzählt, die hohen Zinsen in der Türkei wären auch dafür zuständig, dass die Inflation so hoch ist. Also es ist völlig gegen jegliche ökonomische Vernunft. Also es ist einfach, also dieser Bär der Woche gut gelungen, dass es nicht mal loben kann.
Wahnsinn. Heute eine große Übereinstimmung. Also jetzt kommst du und du musst dich jetzt auch wieder um einen optimistischen Tenor bemühen, jetzt um einen optimistischen Ton. Was ist dein Bulle der Woche?
Mein Bulle der Woche ist Ludwig Erhard. Jetzt fragst du dich, wie komme ich zu Ludwig Erhard? Ganz einfach, in dieser Woche wird nämlich das Ludwig Erhard Zentrum, also das Ludwig Erhard Museum, in seinem Geburtsort Fürth eröffnet.
In Fürth, meinem Franken.
Ja. Und das Schöne ist, da gibt es ein Geburtshaus, so ein kleines, wo er auch geboren wurde und wo auch das Geschäft seiner Eltern drin war. Und daneben ist ein riesen Museum noch gemacht. Das eine zeigt seine Zeit, bis er seine politische Karriere begonnen hat, das andere dann sein politisches Schaffen. Warum ich den als Bullen der Woche, ist es ganz einfach. In den Sonntagsreden wird er immer beschworen, der Vater der sozialen Marktwirtschaft, Wohlstand für alle. Wenn es dann aber um die konkrete Politik geht, da vergisst man dann sehr schnell, welche Ideen denn Erhard hatte. Gerade in Europa, da geht es ja um Herrn Macron, der sagt, oh, mehr Staat und wir wollen einen Finanzminister und gemeinsam dies und das. Und eigentlich steht mehr Staat eigentlich genau dagegen, was hüllt die soziale Marktwirtschaft eigentlich aus. Und nicht Bürokratie führt zu Wohlstand, das hat Ludwig Erhard sehr schön gesagt, sondern es ist eher der freie Wettbewerb. Und dafür sollte er sich Europa stark machen, als die Bürokratie zu stärken. Und was ich besonders frustrierend diese Woche fand, dass selbst in Amerika mittlerweile die Erhardschen Ideen mehr gelebt wurden. Da kamen nämlich am Wochenende die wichtigsten Unternehmen zusammen, die für die künstliche Intelligenz verantwortlich sind. Und da hat die Regierung gesagt, wisst ihr, liebe Unternehmen, wir legen euch überhaupt keine Klötze in den Weg, macht einfach mal los. Und nur wenn irgendwas in die schiefe Richtung läuft, dann werden wir einschreiten. Und das ist genau diese Innovation, die uns in Deutschland fehlt. Bei uns wird erstmal, ich muss ja erstmal eine Erlaubnis holen. Und als ich in Amerika war, habe ich das auch sehr schön gesehen. Da gibt es nämlich, wenn man rechts abbiegen kann, man immer in Amerika, wenn nicht da steht, du darfst nicht rechts abbiegen. Und in Deutschland darf man eigentlich nie rechts abbiegen, außer wenn der grüne Rechtsabbiegepfeil ist. Und genau das ist eigentlich, das zeigt, wie wir ticken. Wir ticken für alles eine Erlaubnis. Und nur wer weiß denn überhaupt, wie man die künstliche Intelligenz aussieht.
Aber trinken darf man nicht in Amerika. Also alles gut, auch nicht so toll nicht. Im
ja, aber trotzdem sieht man, was Erhardsche Ideen ausmachen, dass man erstmal sagt, mach einfach erstmal los.
Es ist ja ein Franke, also was wundert uns da? Ne? Ja. Ein Franke für die Freiheit, das passt doch wunderbar zusammen, muss ich als Franke einfach nochmal so betonen an dieser Stelle.
Ja. Und ich habe noch einen klugen Satz von Erhard, den lese ich hier von meinem wunderbaren Zettel ab. Kümmere du, Staat, dich nicht um meine Angelegenheiten, sondern gib mir so viel Freiheit und lass mir von dem Ertrag meiner Arbeit so viel, dass ich meine Existenz, mein Schicksal und dasjenige meiner Familie selbst zu gestalten in der Lage bin. Klingt das nicht gut?
Wunderbar.
Das könnten wir mehr gebrauchen in dieser
JFK
Welt.
Das hat dann JFK dann auch weitergestrickt. So. Aber das ist eine andere Geschichte. Das waren also unsere Bullen und Bären der Woche. Unsere Kurzgeschichten, die wir immer nicht ausdiskutieren.
Aber du darfst gerne sagen, dass du auch aus Franken kommst.
Kann auch.
Das darfst du gerne.
Das habe ich ja
anmerken.
Jetzt schon mal okay. Hier einfließen lassen. Ja. Ne? Aber wie gesagt, da streiten wir uns nicht. Aber jetzt haben wir noch zwei Themen, dann, die wir dann immer so ein bisschen kontrovers diskutieren wollen. Und da darf jeder einen Themenvorschlag machen.
Und eine
machen.
Wette haben wir immer.
Und wir haben immer eine Wette dazu, damit das dann auch nachprüfbar wird am Ende des Jahres. Sie läuft immer bis zum Ende des Jahres und da wird sich dann zeigen, dass der Bär Chapitz einfach wieder mal in 70% der Fälle daneben liegt.
Ich muss sagen, die erste Wette, das steht's für dich, sieht's für dich gar nicht
sieht
so schlecht aus.
Tesla aber hat auf jeden Fall zugelegt und der DAX hält sich stabil.
Der hält sich zwar stabil, aber 15.000 haben wir da nicht. Aber gut, wir kommen zum ersten Thema. Und mir liegt ja am Herzen der französische Präsident.
Ach was, Macron. Ganz was Neues.
Ja, der ist seit gut einem Jahr jetzt im Amt und er hat sein Land auch schon kräftig aufgeschreckt mit einer Reformagenda. Und die Reformagenda ist nicht nur aufs Land beschränkt, sondern er greift gleich nach ganz Europa, hat auch für Europa große Ideen. Und er hat dafür sogar den Karlspreis in dieser Woche bekommen, nee, in der vergangenen Woche war es. Und er ist für viele so die Lichtgestalt unter den Staats- und Regierungschefs. Doch wenn man jetzt mal die Ergebnisse sich anschaut, dann sieht es nicht ganz so licht und hell und glänzend aus. Beim Wachstum liegt nämlich Frankreich immer noch weit zurück. Die Arbeitslosenquote ist unter der vom EU-Schnitt, nämlich 8,9%. Die Männerfreundschaft mit Donald Trump hat nicht wirklich was gebracht, wie wir in der vergangenen Woche gesehen haben mit den Iran-Sanktionen. Und auch Europa, die Ideen, die werden wohl eher... Ja, nicht umgesetzt werden.
Naja, das wollen wir mal sehen.
Also für mich ist er am stärksten überbewertete Regierungschef.
Natürlich, nach Elon Musk bei den Firmen. Na, genau das Gleiche wie bei Elon Musk letzte Woche mit deiner Argumentation. Ja, du siehst einfach nicht, dass man erstmal anfangen muss, eine Vision umzusetzen und willst nach sehr, sehr kurzer Zeit dann schon Erfolge sehen. Und wir wissen, dass Reformen natürlich einen sehr, sehr langen Atem brauchen, bis sie dann in der Realwirtschaft ankommen. Das haben wir ja zum Beispiel bei der Agenda 2010 gesehen von Schröder. Die kam im Jahr 2003 und hat frühestens dann 2006 angefangen, erste Früchte zu tragen. Und die richtige Ernte, die fahren wir jetzt erst 10 Jahre danach und später ein. Ja? Dann zeigen nämlich Reformen auf dem Arbeitsmarkt, wie sie Macron zum Beispiel eben schon angegangen ist, Wirkung auf die Wirtschaft, auf den Arbeitsmarkt und auf die Realwirtschaft. Und ich meine, wer hätte denn vor 1,5 Jahren gedacht, dass Frankreich solche mutigen Reformen in Angriff nimmt, Strukturreformen, wie sie immer wieder gefordert werden, wie sie auch von dir immer wieder gefordert werden, ja, um sozusagen aus der Euro-Krise rauszukommen. Wie du oft schreibst, müssen die Länder Strukturreform machen und Frankreich liefert nun endlich mal. Macron ist eben keiner, der irgendwelche Visionen nur in den Himmel malt, sondern er bringt sie wieder eben auf die Straße und er hat in einem Jahr unheimlich viel schon angepackt. Er hat den Arbeitsmarkt reformiert, Lockerung beim Kündigungsschutz, Flexibilisierung der Arbeitszeiten und so weiter und so fort. Beim Steuerrecht hat er schon angegriffen, Steuersenkungen zum Beispiel auch für Firmen. Das sind zwei Faktoren, die unheimlich wichtig sind für die Wirtschaft und die dann eben auch in der Wirtschaft ankommen werden auf dem Arbeitsmarkt. Aber nicht nach einem Jahr, sondern das dauert eben ein paar Jahre, weil der Arbeitsmarkt, das weißt du ja auch, ist ein nachlaufender Indikator und bis dann die Firmen so zuversichtlich und optimistisch sind und sagen, ja, der Kündigungsschutz, der ermöglicht uns jetzt eben auch, der Gelockerte, dass wir auch wieder einstellen, dauert das eben so ein bisschen seine Zeit. Und die Firmen brauchen natürlich erstmal positive Konjunktursignale. Aber das wird kommen, so sicher wie das Amen in der Kirche. Und es ist eine Dynamik da und ein Optimismus. Ich habe Anfang des Jahres mit Johannes Huth, der beim Weltwirtschaftsgipfel, unserer gemeinsamen Veranstaltung, gesprochen. Der Europachef von KKA, ein wichtiger Finanzinvestor, der hat bisher in London gelebt, hat gesagt, nach dem Brexit breche ich da meine Zelte ab und ist nach Paris gezogen, nicht nach Deutschland, sondern gesagt, in Paris, da spielt künftig die Musik in Frankreich, weil da ist eine ganz neue Dynamik im Gange, nicht in Deutschland, ja, sondern in Frankreich, und deswegen wird man sicherlich auch viele Banker von London nach Paris ziehen können und insgesamt die Wirtschaft ankurbeln.
Es gibt halt so viele Bullen, es gibt halt noch mehr Bullen als den Defner in der Welt, ja, die jetzt alle dem Macron auf den Leim gehen. Und du hast natürlich recht, der Macron weiß besser, sein Land zu verkaufen, als es beispielsweise die Stadt Frankfurt macht, um Banker aus London anzusiedeln. Da gebe ich dir recht, der ist ein bisschen geschmeidiger als der Frankfurter Oberbürgermeister. Man sah das ja auch in Davos, da hat ja Frankfurt auch immer eine eigene Party und die war so, na gut, okay, reden wir nicht drüber. Ich muss dir recht geben, er hat ein paar dieser Reformen schon durchgesetzt, ein paar Hartz-Reformen, aber, und da kommt der große Unterschied, die Zustimmung in der Bevölkerung fängt langsam an zu schwinden. Und er hat mittlerweile, ist er auf einem neuen Rekord angekommen. Nur 40% der Franzosen sind mit seiner Politik zufrieden. Und es waren mal, ich glaube, 2/3, 66% waren es mal. Und du darfst nicht vergessen, es haben in der ersten Wahlrunde haben nur 18% der Franzosen den Macron überhaupt gewählt. Und es fangen jetzt langsam die Streiks an, die Leute wehren sich dagegen. Und der Unterschied auch zwischen der Agenda 2010 und der französischen Agenda ist auch, damals in den Nullerjahren war die Konjunktur so langsam am Brummen und der konnte sich darauf verlassen, dass die Weltwirtschaft brummt und dass es dann richtig losging. Bis 2006 hatten wir einen Monsteraufschwung. Und jetzt bei Macron ist das Problem, der Aufschwung liegt ja eigentlich schon weit hinter uns. Also der Höhepunkt des Aufschwungs geht ja in Europa schon wieder abwärts. Und eine Reformagenda zu machen, wenn das nicht richtig läuft, das wird...
Natürlich, es ist immer ein hoher Preis. Und Gerhard Schröder hat auch gelitten und die SPD. Fragt die SPD, hadert ja heute noch mit dem Erbe Schröders.
Das
ja.
ist wahr. Aber du musst das Zweite noch sehen, die Europareform. Und da stellen sich bei mir die Nackenhaare auf. Das habe ich ja schon bei meinem Bullen der Wochen bei dem Erhard gesagt. Da will er halt Sachen umsetzen. Er will, dass Deutschland zum Zahlmeister wird. Es geht um Bankenunion, da sollen wir das Risiko mit den anderen Banken scheren. Es geht um...
Teilen.
Danke für die Übersetzung. Oh, Defner. Wunderbar. Ja. Er will einen Finanzminister installieren, er will einen europäischen Etat machen und das alles ist zum Nachteil von Deutschland. Und jetzt überleg mal die neue italienische Regierung, sofern sie denn gewählt wird.
Lass mal Italien raus, lass
die
Italien aus der Debatte raus.
Die werden nie dieser ganzen...
Fang doch jetzt nicht mit Italien.
Ja, aber es geht doch darum, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass er die Reformagenda durchsetzt. Und das sage ich dir ehrlich, das wird nie und nimmer wird er das hinbekommen. Und insofern, das sind die völlig falschen Anreize. Du musst erst reformieren, du musst erst dafür zeigen, dass dass du dein Land selbstständig
macht
hinbekommst und nicht gleich sagen, ach komm, wir teilen jetzt mal alle Risiken.
Ja, Moment, er hat doch angefangen, er hat doch geliefert und jetzt aber gleichzeitig entwickelt er eine Vision für Europa. Und in Deutschland machen wir das nicht. Merkel ist relativ visionslos, das muss man einfach mal so sagen. Ja? Und Macron hat schön gesagt, auch bei der
Was ist denn das für eine Vision zu sagen, wir wollen das Risiko teilen? Was ist denn das für eine Vision? Die anderen Zahlen, die starken Zahlen,
es ist doch nicht immer so, die deutschen Zahlen nur, sondern eine Risikoteil Gemeinschaft ist einfach eine Versicherung. Und je größer die Versicherungsgemeinschaft ist, desto stärker ist diese Versicherung.
Das aber doch nicht, wenn nur eine einzahlt und die andere immer nur in jedem. Und du siehst doch jetzt,
nur die Deutschen
muss ich wieder mal zu Italien kommen. Du siehst ja, diese neue Regierung, falls sie denn wirklich kommt, will 100 Milliarden zusätzliche Schulden
lass
machen.
Einfach mal Italien
schon,
raus.
Und wenn wir jetzt schon in der Risikovergemeinschaftung wären, müssten wir für diese 100 Milliarden einfach mitbürgen. Du siehst doch, wie irre dieser Vorschlag ist.
Und
diese Risikoteilung ist einfach nicht die richtige Vision. Das ist keine Vision, das ist einfach nur, das schafft die falschen Anreize. Das wäre genauso, als ob du mit deiner Hausgemeinschaft irgendwie gemeinsam haftest und jeder kann mit der Kreditkarte einkaufen gehen.
Das heißt doch nicht, dass wir für alles haften, aber wir werden gewisse Haftungsgemeinschaften haben müssen in der Eurozone, damit wir die Eurozone insgesamt festigen. Und dann gewinnt auch Deutschland. Und Frankreich ist immerhin unser wichtigster Absatzmarkt und deswegen profitieren wir direkt, wenn wir Frankreich helfen, wenn wir Macron unterstützen, auch in seiner Vision für Europa, weil er dann vielleicht auch im Amt bleibt und nicht Le Pen Prozent bei der nächsten Wahl rankommt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir auch diese Vision unterstützen. Und auch eine Haftungsgemeinschaft bei den Banken letztendlich muss ja nicht auf einen Schlag umgesetzt werden, aber es gibt ja auch Zwischenstufen. Und da kann man sich sicherlich in Verhandlungen sozusagen annähern, dass natürlich nicht das ganze Risiko auf uns zurückfällt. Aber ich sage es nochmal, je größer eine Versicherungsgemeinschaft ist, desto geteilter ist das Risiko und desto stärker ist dann letztendlich diese Versicherung. Und wie gesagt, Macron hat gesagt, Deutschland kann sich eben auch keinen Fetisch für Haushalts- und Handelsüberschüsse leisten. Und da hat er auch vollkommen recht. Ja? Also wir haben auch unsere eigenen Hausaufgaben zu machen.
Gut.
Lass uns wetten.
Genau. Ja. Wir wetten und es ist natürlich eine schwierige Wette, weil wir müssen
jetzt sagen... Man könnte ja zum einen wetten, was ja Macron super gut tun würde, ja, finde ich, wenn Frankreich die Fußball-Weltmeisterschaft gewinnen würde. Ja.
Okay, da würde ich nicht dagegen.
Sie sind bei den Buchmachern auf Platz 3 ungefähr. Ja,
also da würde ich auch nicht dagegen.
Und das könnte natürlich auch in Frankreich nochmal
ein richtig französische Märchen.
Ja, das Sommermärchen, genau, wie das damals. Ja, das hat natürlich dann auch damals richtig gezündet, als wir rauskamen aus dieser Depression. Ja.
Okay. So, da würde ich lieber nicht dagegen. Da wäre ich mir nicht so sicher.
Würde ich jetzt auch nicht wetten. Ja, dann wetten wir doch eine Kapitalmarktwette.
Und zwar gibt es ja einen französischen Index, der heißt CAC 40. CAC 40 und es gibt einen deutschen Index, der heißt DAX. Und wir wetten also, dass der französische Index am Jahresende, also mehr zugelegt hat von jetzt bis zum Jahresende.
Also du wettest ja andersrum, ne?
Nein, du wettest das.
Naja, ich wette. Aber du bittest ja die Wette an.
Ich biete die Wette an und sage,
du machst doch die negative Wette.
Auf jeden Fall werden die französischen, der französische Index von heute nicht besser gelaufen sein.
Ich wette auf jeden Fall dagegen und sage, Frankreich wird besser laufen als Deutschland, wobei ich natürlich auch dem DAX sehr viel zutraue. Wie wir wissen, 15.000 Punkte, das haben wir ja letzte Woche gewettet. Also
die zweite Wette, die schief läuft.
Alles sehr, sehr ambitioniert. Ja.
Und, aber wir müssen jetzt unseren, bevor wir jetzt die ganzen Schlauberge wieder haben, die sagen, der französische Index ist ein Preisindex und der DAX ein Performanceindex. In dem einen sind Dividenden mit drin, im anderen nicht. Das würden wir bereinigen. Das wollte ich nur kurz sagen. Nicht, dass wir jetzt hier ganz viele Zuschriften bekommen und sagen, ihr seid ja zu doof, ihr könnt das
sehr,
nicht.
Sehr gut.
Ich
würde
da aufpassen. Gut, also die Wette haben wir gefixt. Jetzt kommen wir zu deinem Thema.
Ja.
Was hast du für
ein Thema? Ich hab wieder eine Börsenweisheit. Letzte Woche hatte ich ja Sell in May and Go Away. Kam auch gut an. Da haben viele gesagt, auch wieder was gelernt.
Am Jahresende kannst du ein Buch rausbringen.
Ja.
Die Börsenweisheit
gibt's schon,
des Dietmar
schon. Ja.
Gibt's schon?
Hat eine Kollegin vom Handelsblatt geschrieben. Ja. Aber Jessica Schwarzer. Ja.
Und?
Wir wollen hier
keine
Werbung.
Ist ein Bestseller geworden?
Die hat auf jeden Fall zwei Teile davon rausgebracht. Also scheint sich zu verkaufen. Ne? Aber da. So, wir haben uns aber unsere eigenen Gedanken dazu gemacht. Ne? Nicht, dass wir bei der Kollegin abschreiben. Nein, nein, nein. Also politische Börsen haben kurze Beine. Das wäre heute sozusagen mein Thema. Ne? Ich unterstreiche diese These. Wie gesagt, es ist eine alte Börsenweisheit. Und ich bin der Meinung, dass sich diese Börsenweisheit gerade in diesem Jahr 2018 bisher bis zum Mai also ganz besonders bewahrheitet hat. Denn wir hatten sehr viele politische, geopolitische Risiken, die die Börsen jetzt immer wieder bewegt, teilweise erschüttert haben in den letzten Monaten. Da war die Angst vor einem Handelskrieg mit China, die Angst vor einem Atomkrieg im Nordkorea-Konflikt, die Angst vor einem eskalierenden Syrien-Konflikt mit einer Konfrontation von den USA und Russland. Ja, ja. Ich
noch
jetzt
mehr
einfach
Angst.
Nur die, ja, noch mehr Angst. All diese Ängste haben immer wieder auch die Börsen dann bewegt und zum Schluss jetzt zum Beispiel Trumps Kündigung des Atomabkommens mit dem Iran. Da muss man sagen, dies hat die Börsen erstaunlicherweise total kalt gelassen. Also da hatten die Börsen noch nicht mal kurze Beine, sondern quasi gar keine Beine, sind gar nicht mehr davon gelaufen. Wohl aus der Erfahrung heraus, dass zuletzt eben diese Risiken zwar kurzfristig dann eine Abwärtsbewegung verursacht hatten, aber dass die dann auch wieder ganz schnell aufgeholt wurde. Und die politische Unsicherheit um Italien hast du ja auch schon angesprochen. Oh. All das eben hat an den Börsen immer wieder zu Rückschlägen geführt. Aber wie gesagt, das meiste haben wir wieder aufgeholt von diesen Rückschlägen und eben Trumps Iran-Entscheid hat sie sozusagen kalt gelassen. Also, und meiner Meinung nach bestätigt das eben die Tatsache, politische Börsen haben kurze Beine. Und deswegen sind Anleger eben aus meiner Meinung nach gut beraten, nicht wegen solcher Negativschlagzeilen eben Aktien zu verkaufen, weil die Gefahr einfach groß ist, dass man anschließend eine folgende Erholungsrallye, die dann wieder aus diesem Tal der Angst und der Tränen herausführt und dass man die dann verpasst und dann einfach seine Rendite damit ruiniert. Und deswegen würde ich eben sagen, die Börsenweisheit formulieren, wenn Chapitz die Welt und die Finanzwelt mal wieder am Abgrund sieht.
Hat er schön formuliert, der Defner, wunderbar. Also willst du uns sagen, Trump zum Trotz und allen Raketen, die irgendwo fliegen.
Moment.
Muss man kaufen. Okay, also
kaufen, wenn die Kanonen donnern, ist die Weiterspinnung dieser Weisheit.
Den wird er nächste Woche bringen. Nein, den ich verspreche jetzt, dass er den nicht nächste Woche bringt. Ich würde mich dafür einsetzen.
Nein, aber es geht in die ähnliche
Richtung. Ich verstehe ja, was du sagen willst. Und es ist in der Tat erstaunlich, dass all dieses, wenn du mir wahrscheinlich am Jahresanfang gesagt hättest, oh Mann, das passiert, das passiert, das passiert, hätte ich auch gedacht, so, da müssten die Börsen wesentlich tiefer stehen. Aber es hat auch ganz einfache Gründe. Wenn ich mir den Trump anschaue, bei dem einen will er einen Atomdeal machen mit Nordkorea, und bei den anderen, beim Iran, kündigt er ihn. Das ist also diese Strategie, ich verstehe den, diese Trumpsche Strategie kann keiner verstehen. Und wenn du was nicht verstehst und alles unklar ist, denkst du dir so, ey, was mache ich dann? Mache ich mal nichts. Und das ist die eine Sache. Und das zynische Argument bei den Börsen, das muss man auch sagen, Däffner, die Börse zählt keine Toten, sondern die Börse guckt einfach, wie die Wirtschaft läuft.
So ist es. Und gibt's mir quasi recht.
Und wenn jetzt Raketen fliegen und Leute umkommen, dann ist es menschlich eine Tragödie.
Das
aber
stimmt.
Der Börsianer wird gucken, ist da irgendein Gewinn betroffen? Und wenn keine Gewinne betroffen sind, dann wird einfach so weitergehandelt. Und das war bisher immer schon so. Und das ist bisher auch so gewesen.
Also ich
bisher,
halte fest, du gibst mir recht.
Bisher war das noch nicht. Und das Dritte ist, die Welt schwimmt ja im Geld. Wir haben einerseits das ganze Notenbankgeld.
Hast du mir nicht letzte Woche erzählt, dass Notenbankgeld,
das
die Notenbanken
weg.
Drehen langsam den Geldhahn zu?
Es wird langsam weniger, aber wir haben noch welches.
Du drehst ja das aber auch immer hin, wie du es gerade brauchst.
Und das zweite Argument, Panik,
die Notenbanken drehen dann Geldhahn
das
zu.
Das kommt auch langsam. Ich würde sagen, im September, falls die EZB wirklich mal rausgehen sollte, den Geldhahn zudrehen,
dann wird nicht wieder die Diskussion von der letzten Woche.
Aber das zweite Argument ist, warum wir auch im Geld schwimmen, sind die Aktienrückkäufe der amerikanischen Unternehmen. Und du darfst nicht vergessen, dass sie bekannt gegeben haben, für 650 Milliarden eigene Aktien zurückzukaufen. Das wirkt so, als ob irgendwie Leute für 650 Milliarden kaufen. Das ist ungefähr 3% der Marktkapitalisierung vom S&P. Und das ist halt einfach eine wahnsinnige Stütze. Und da kannst du, wenn du so im Geld schwimmst, wenn die Börsen so zugeschüttet sind mit Geld, dann denken sie sich so, mein Gott, so ein bisschen Italien, so ein bisschen Kram, was soll mich das kümmern?
Ich hätte jetzt von dir ein bisschen mehr Angstszenarien erwartet. Ja? Also, dass du ein bisschen leuchtenden Farben diese drohenden Bedrohungen für die Welt ausmalst, hätte ich schon gedacht. Ja,
kann ich dir auch sagen, kein Problem.
Also, du hattest deine Chance jetzt. Ja, bitte, du kommst wieder mit Notenbank daher, immer die alte Leier, okay, aber jedes Mal ein bisschen anders gedreht. Gut, wie du es so eben brauchst, ja. Aber ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, dass die Börsen eben auch Risiken überpreisen sozusagen, dass sie eben immer dann vom Negativszenario erstmal ausgehen und dass da viele Investoren offenbar auf Gewinnen sitzen und dann sagen, ho, 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 und gerade vor Wochenenden sieht man diesen Effekt ja am Freitag, dass er oft dann verkauft wird und sagt, jetzt nehmen wir erstmal Gewinne mit, wir wissen nicht, was Trump wieder am Wochenende twittert, ist ja auch wirklich unberechenbar, dieser Präsident, das brauchen wir auch nicht schönreden, aber auf der anderen Seite muss man sagen, fundamental hat sich auch einiges getan, Nord- und Südkorea führen plötzlich Friedensgespräche. Zwischen China und USA, da gibt es jetzt auch versöhnliche Signale im Handelskonflikt, ja, zum Beispiel.
Ich würde sagen, der Däffner will wahrscheinlich den Friedensnobelpreis für Donald Trump jetzt hier ausrufen.
Nein, das will ich nicht,
Er hat das mit seiner klugen Verhandlung. Däffner, du darfst nicht vergessen, der Trump verscherzt sich mit allen. Er macht mit China Ärger.
Wir wollen jetzt nicht
und gleichzeitig tut er sich gegen die, macht er sich mit den Europäern auch keine Freunde. Und es funktioniert, ein Mehrfrontenkrieg funktioniert nicht. Und diese Brinkmanship-Strategie, das wird am Ende nicht aufgehen.
Du hast ja gerade jetzt lange über Notenbank geredet.
Aber du musst ja auch die politischen Risiken, du hast ja gesagt, ich soll die Risiken mal erzählen. Da kann ich dir viele erzählen. Eine Brinkmanship-Strategie mag ja kurzfristig
funktionieren. Was ist eine Brinkmanship?
Das ist halt eine hochriskante Strategie am Abgrund. Immer am Abgrund. Das ist okay. Ich erpresse, es ist eine Art Erpressung. Ich halte dir die Pistole an den Kopf und du sagst, okay, mache ich so und so.
Achtung, das Thema ist nicht Trumps Verhandlungsstrategie.
Es geht um politische Börsen, haben kurze Beine.
Genau.
Aber wenn du die Politik so gerade versaust, dass jeder mit so einer Erpressertaktik um die Ecke kommt und das Gesetz des Stärkeren funktioniert, wir kein Vertrauen mehr in der Welt haben, sondern einfach nur diese Erpressersache. Das werden wir in Italien übrigens jetzt auch demnächst haben, wo die sagen, nun können wir aus dem Euro aussteigen, wenn ihr uns nicht zugeht. Und diese Erpresserstrategie ist kurzfristig vielleicht okay, aber langfristig funktioniert die Wirtschaftswelt am besten, wenn wir Vertrauen haben.
Absolut.
Und so weiter.
Ja.
Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass deine ganzen politischen Börsen vielleicht nicht zu einem Crash führen, aber doch zumindest zu einem dickeren Abschlag. Und deswegen werden politische Börsen dann vielleicht keine langen Beine haben, aber zumindest halblange Beine.
Halblange Beine. Halblang, das ist ja schon fast ein Kompromiss. Also wir sind uns ja jetzt langsam, kommen wir uns bedrohlich näher. Ja? Aber auf der anderen Seite finde ich eben immer diese Reaktion der Investoren einfach zu panisch. Ja? Und ein Problem, wenn man dann eben immer wieder sich von dieser Angst und von Schlagzeilen dann leiten lässt in seiner Investmentstrategie. Und das ist ist einfach das vollkommene Falsche, was man machen kann. Und ich glaube, das sind gerade Profi-Investoren. Deswegen sind ja die Fonds oft viel schlechter als der Index, der Durchschnittsmarkt oder ein ETF auf diesen Index, weil sie viel panischer reagieren, eben wenn mal wieder Negativschlagzeilen kommen. Da will keiner dann investiert sein. Und es ist doch dann eben viel besser, solche politischen Wirren dann eben auszusitzen und schön langfristig investiert zu bleiben. Es gab kürzlich eine Studie, dass wenn man die 10 besten Börsentage eines Jahres verpasst, dass man dann seine Rendite halbiert. Und das war eine Studie über die letzten 20 Jahre, wo der amerikanische Markt etwa 8% gemacht hat. Und wenn du 10 besten Tage des Jahres verpasst hast, dann hast du eben nur 4%. Ja? Und wenn du noch häufiger aussteigst und hin und her macht Taschen leer, auch eine andere schöne Börsenweisheit, kommt da eben zum Tragen, dann steigst du halt immer, wenn die Angst gerade da ist, aus und steigst dann 1000 Punkte höher im DAX wieder ein. Und dann kannst du an der Börse kein Geld verdienen. Besser, du investierst langfristig, am besten bei einem Sparvertrag.
Das will ich auch, das wäre jetzt auch meine Schritte. Ich weiß, Timing, es gibt nichts Schwieriges an der Börse als Timing, weil man immer zum falschen Zeitpunkt einsteigt. Das ist eine Regel, die kenne ich auch. Nur, warum ich da opponiere gegen deine politische Börsen haben, weil die Leute denken, hey, die werden abgestumpft und denken, es geht immer so weiter nach oben. Und dann sind die Leute so in so einer Lullaby-Stimmung, so da, Schlaflied. Und dann denken sie, huch, was ist denn jetzt los? Und dann reagieren viele, auch Kleinanleger, panisch. Deswegen sollte man den Leuten sagen, okay, die Risiken existieren, die Risiken können passieren. Man muss nicht sofort aussteigen, wenn das Risiko sich zeigt. Aber man darf nicht sich unbesorgt zeigen.
Aber wir hatten doch
und dann
in den letzten
Risiko
Monaten
gehen.
Und Jahren keine Lullaby-Stimmung, sondern
doch,
ganz genau das
gesehen,
Gegenteil. Ich habe doch gerade
die
Schlagzeilen aufgezählt und die Volatilität hat zugenommen.
Niedrig,
zuletzt hat sie zugenommen.
Seit Februar ein bisschen. Mittlerweile sind wir wieder unten.
Aber ich spreche
12.
ja über die letzten Monate, über dieses Jahr. Und ich sage, dass sie jetzt gerade in diesem Jahr.
Aber der Trump ist schon länger als dieses Jahr.
Nein, aber vorher hat er ja schön nur Steuerreform versprochen und hat die Börsen erfreut mit der Trump-Rallye und plötzlich kommt er mit seinen wirren Vorschlägen bei Twitter. So, ich will den Trump gar nicht verteidigen.
Wir machen eine Wette. Und
Ich muss wetten. Okay.
Genau.
Ich habe letzte Woche auf den DAX gewettet, deswegen wette ich jetzt auf die große Börsenwelt. Da gibt es den weltweiten Index, MSCI Welt. Allerdings sind nur die Industrieländer drin. Ich als Anlagevehikel empfehle ich immer MSCI Welt All Countries, weil da Entwicklungsländer mit drin sind. Wir gucken uns jetzt einfach mal den MSCI Welt an. Da hat ja auch die USA einen sehr großen Anteil in diesem Index übrigens. Und ich wette jetzt einfach mal, dass diese Weltbörse sich in diesem Jahr so gut oder besser entwickelt wie ein normales Jahr. Im Durchschnitt hat diese MSCI Welt 7,7% Rendite zuletzt erwirtschaftet und das hieße dann eben, er muss dann Ende 2018 bei 22.018 Punkten stehen.
2218, nicht 22.000. Ich meine, die Wette mit 22.000 mache ich sofort.
Natürlich.
Ja, 2218. Muss er stehen. Ja. Okay, ich glaube bei 2100 irgendwas jetzt.
Genau.
Okay, 2131.
Ja,
die Wette gehe ich ein.
Ja.
Weißt du, was ich mich gerade frage? Jetzt haben wir schon den Weltindex, den DAX, den französischen Index und es werden immer die Wetten ausgehen. Ich weiß es nicht, wir werden es sehen.
Du kannst ja immer ein bisschen anders formulieren.
Auf jeden Fall.
Wir haben jetzt auch DAX gegen französischen Index gewettet.
Auf jeden Fall.
Das ist natürlich schon ein bisschen schwierig jetzt mit diesen
Aber
Wetten.
Das sollte die Zuhörer animieren, auch in der nächsten Woche wieder dabei zu sein.
Also unbedingt.
Abonnieren Sie uns. Sagen Sie es weiter Ihren Freunden und schicken Sie den Link und man findet uns auf
überall, wo es Podcasts gibt.
Und bei welt.de/podcast findet man uns auch.
Genau.
Und dann auch auf allen Plattformen, Spotify, iTunes und da kann man uns auch mal noch 5 Sterne geben.
Genau, sehr gerne 5 Sterne werden wir sehr gerne genommen. Ja.
Wir nehmen auf 4.
Aber 1 Stern, also da muss man schon mal... Ne,
ich weiß auch nicht warum, wahrscheinlich wegen des Schweins.
Ja? Wahrscheinlich, ja.
Gut.
Ja gut, das war's. Abonnieren Sie uns. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zur nächsten Woche.
Ja, tschüss.
Ciao.